Die 10 Plagen Ägyptens. Wir sind ja beim letzten Bibelstudientag mit Genesis, 1. Mose, fertig geworden. Jetzt kommt das zweite Buch Mose. Ich lese ein paar Verse aus Kapitel 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda. Issachar, Zebulon und Benjamin. Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und es waren alle Seelen, die aus den Ländern Jakobs hervorgegangen waren, 70 Seelen. Und Josef war in Ägypten. Und Josef starb. Und alle seine Brüder und dasselbige ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns klug gegen dasselbe handeln, dass es sich nicht mehre und es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und wider uns streite und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Aber so wie sie es drückten, also mehrte es sich und also breitete es sich aus. Und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an. Und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln und durch allerlei Dienst auf dem Feld. Neben all ihrem Dienst, zu welchem sie sie anhielten, mit Härte. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen der Name der einen Schifra und der Name der anderen Pua war, und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und ihr sie auf dem Geburtsstuhl seht, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, und wenn eine Tochter, so mag sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten zu ihnen gesagt hatte, und erhielten die Knäblein am Leben. Und der König von Ägypten rief die Hebammen und sprach zu ihnen, warum habt ihr dieses getan und die Knäblein am Leben erhalten? Und die Hebammen sprachen zum Pharao, weil die hebräischen Frauen nicht sind wie die ägyptischen. Denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, so machte er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao all seinem Volk und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen. Jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war und verbarg ihn 3 Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech. Und legte das Kind da rein und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte sich von Ferne, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um an dem Strom zu baden, und ihre Mädchen gingen an der Seite des Stromes. Und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und sie öffneten es und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und es erbarmte sie seiner, und sie sprach, von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und seine Schwester sprach zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine säugende Frau von den Hebräerinnen rufen, dass sie dir das Kind säuge? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief das Kind des Mutter. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, nimm dieses Kind mit und zeuge es mir. Ich werde dir deinen Lohn geben. Die Frau nahm das Kind und zeugte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr zum Sohne. Und sie gab ihm den Namen Mose und sprach, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Bis dahin. Ich habe als ersten Titel gesetzt auf dem Blatt, vom Buch Genesis zum Buch Exodus. Mose hat ja alles, was er aufgeschrieben hat, in 5 Bücher eingeteilt. Und diese Einteilung ist nicht von ungefähr. 1. Mose beginnt nämlich mit Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung. Psalm 19 erklärt das ja so: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. 1. Mose 1 beginnt also mit der Schöpfung, mit der Herrlichkeit Gottes. Aber das Buch endet mit dem Verhängnis des Todes und der Entfremdung in Ägypten. 1. Mose 50, 26. Und Josef starb 110 Jahre alt. Und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Ein krasser Verlauf von oben nach unten. Wie kommt es zur Entfremdung des Menschen unter dem Verhängnis des Todes? Das erklärt das Buch Genesis in 1. Mose 3, wo wir den Sündenfall finden. 1. Mose 3 bildet den Wendepunkt in diesem Buch und zeigt, warum es zu diesem Verfall kommen konnte. Das zweite Buch Mose beginnt genau da, wo das erste geendet hatte. Nämlich mit Israel als Nation in der Entfremdung in Ägypten unter dem schrecklichen Verhängnis des Todes. Alle Knaben sollten getötet werden. Aber das Buch endet mit der Herrlichkeit Gottes. Ganz ausdrücklich, nämlich nach dem Bau der Stiftshütte, kam die Schechina, die Wolkensäule Gottes. Und Mose beschreibt das so, 40, 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So haben wir genau den umgekehrten Verlauf im zweiten Buch Mose. Und wo liegt der Wendepunkt? Der Schlüssel ist 2. Mose 12. Die Erlösung durch das Blut des Lammes. Das Passa. Das ist die Antwort auf den Wendepunkt des Sündenfalles im ersten Bibelbuch. Übrigens, Opfer werden im ersten Buch Mose in einer Vielzahl erwähnt. Ab Kapitel 3. Nie wird in Verbindung mit den Opfern das Blut genannt. Erst hier in 2. Mose, in Verbindung mit dem Passa-Opfer, aber da dann so ausdrücklich, sie müssen das Blut des Opfers an die Türen, an die Türpfosten streichen. Gott sagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch schonend vorübergehen. 2. Mose 12, 12. Und das einfach darum, weil das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung par excellence. Es zeigt uns, wie ist Erlösung möglich? Wie kann der Mensch aus der Entfremdung nach Hause kommen? Und tatsächlich, das zweite Buch Mose endet ja mit dem Haus Gottes, mit der Stiftshütte. Kapitel 25 bis 40. Wie kommt der Mensch aus der Entfremdung nach Hause? Das ist ein hochaktuelles Thema heute in unserer Gesellschaft. Nicht nur für Asylanten. Die merken etwas von diesem verhängnisvollen der Entfremdung, wo man nicht integriert ist, nicht zu Hause ist. Aber viele Menschen, die hier eigentlich zu Hause wären, sind nicht zu Hause, sind entfremdet. Und empfinden das auch. Aber es ist die Entfremdung von Gott. Und es wird uns hier gezeigt, wie man nach Hause kehren kann. Übrigens, das Wort Elend ist auch ein interessantes Wort. Ursprünglich bedeutete das ohne Land. Elend, ja? Elend, ohne Land. Der Mensch, der keine Heimat hat, ist ein elender Mensch. Und so wird eben in 2. Mose gezeigt, wie das tiefste Elend des Menschen durch das Blut des Lammes gewendet werden kann. Nun, wenn wir an 2. Mose herangehen, dann können wir das auf ganz verschiedene Arten tun. Darum unser nächster Titel, verschiedene Auslegungszugänge. Auf Englisch haben wir das schöne Wort Approach. Und das habe ich versucht, jetzt eher wiederzugeben mit dem deutschen Wort Zugang. Man spricht doch ein frischer, neuer Zugang zur Apostelgeschichte. A fresh approach to the Acts of the Apostles. Und ich habe lange gemeint, wir haben im Deutschen kein so tolles Wort. Und jetzt vor kurzem, in einem Vortrag, hat jemand das Wort Zugang erwähnt. Da fiel mir auf, das ist genau das Wort Approach. Also, wir machen einige Approaches, verschiedene Zugänge zum 2. Buch Mose. Ich habe das mal so eingeteilt. Ein praktischer Zugang, ein prophetischer Zugang, ein historischer Zugang. Die Reihenfolge ist nicht unbedingt die optimale. Man könnte eigentlich mit dem historischen beginnen. Das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass man die Bibel, bevor man Übertragungen macht, einfach mal so liest und schaut, was steht da? Wir denken vielleicht, das ist doch ganz selbstverständlich, man liest doch alles so, einmal was da steht. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Und einen großen Dienst haben uns besonders die Reformatoren geleistet. Denn in der Zeit vor der Reformation war die Christenheit so dadurch gekennzeichnet, man wollte immer einen anderen Sinn hinter den Wörtern suchen und hat gar nicht mal zuerst mal gelesen, was da steht. Darum die Reformatoren haben zurück zur Schrift aufgerufen und die haben begonnen, mit mal die Bibel zu lesen, so was da eigentlich steht. Aber dann kam in der Theologiegeschichte die Bibelkritik auf, und gerade in den Kirchen, die aus der Reformation gekommen sind. Und die hat alles wieder kaputt gemacht und die haben dann die historisch-kritische Methode entwickelt. Und damit meinten sie, eigentlich ist die Bibel voller Fehler, aber wir müssen mal herausfinden, was eigentlich das Ursprüngliche und das Richtige war und was wir davon heraussäubern müssen. Und da hat man dieses hochgestochene Wort historisch-kritisch entwickelt. Aber wenn wir kämpfen gegen historisch-kritische Methode, die eigentlich weder historisch ist und kritisch ist sie auch nicht im gesunden Sinn, dann stellen wir entgegen die historisch-grammatische Methode. Und das war das, was die Reformatoren meinten. Einfach mal lesen, was steht da. Und wenn wir das verstanden haben, dann fragen wir uns, was bedeutet das jetzt für mich und für mein Leben? Das ist ganz entscheidend. Denn wir können nicht nur einfach lesen, was da steht. Gewisse Menschen interessieren sich mehr für Geschichte, andere weniger. Aber jetzt wollen wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Und das ist eben der Zugang praktisch. Wir machen eine Übertragung für uns Christen heute. Aber wir stellen fest, dass die Geschichten des Alten Testamentes immer auch noch eine prophetische Bedeutung haben. Was ja auch hervorgeht aus 1. Korinther 10, wo der Apostel Paulus erklärt, wie all das, was Israel in der Wüste erlebte, das hat einen prophetischen Sinn. Gut, und so wollen wir auch diesen prophetischen Zugang versuchen. Wir beginnen jetzt doch mit dem Historischen. Historisch-grammatisch. Warum wird uns hier diese Geschichte über Israel in Ägypten erzählt? Das ist ganz wichtig in Verbindung mit dem 1. Buch Mose. Wir schlagen auf Kapitel 15. Wir haben ja die Erzväter studiert an den vergangenen Bibelstudientagen. Abraham hat von Gott Zusagen bekommen für seine Nachkommenschaft. Und in Kapitel 15, Vers 13 hat Gott ihm Folgendes geoffenbart. Und er sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken, 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Vers 18. An selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Wir sehen hier, Gott hat im ersten Buch Mose bereits die Geschichte Israels vorgezeichnet. Die Nachkommenschaft Abrahams würde in der Entfremdung leben müssen. Und da würden sie schließlich auch unterdrückt werden. Aber Gott hat bereits vorausgesehen den Tag, wo sie einmal mit großer Habe aus diesem Land herausgehen würden, in der vierten Generation. Und dann sollten sie nach Kanaan kommen. Denn dieses Land Kanaan hatte Gott ja Abrahams Nachkommenschaft zugesagt. Nun, das zweite Buch Mose zeigt uns die Erfüllung der Verheißung Gottes in 1. Mose. Das ist schon mal ein erster Sinn, warum wird diese Geschichte beschrieben. Gottes Zusagen erfüllen sich. Es hat sich so erfüllt. Und weiter sehen wir, warum eigentlich Israel erst später einmal dann das Land Kanaan in Besitz nehmen sollte. Gott hat gesagt, die Sünde der Amoriter, Vers 16, ist bisher noch nicht voll. Die Amoriter waren das Hauptvolk der verschiedenen kanaanitischen Stämme im Land. Gott sagt, ihre Sündenschuld hat noch nicht das Vollmaß erreicht. Es gab also für die kanaanitischen Völker noch länger Gnadenfrist. Und dann einmal in der vierten Generation sollte der Exodus stattfinden und dann würden die Kanaaniter durch das Volk Israel gerichtet werden. Also Gott hat wirklich diesen Kanaanitern Chance gegeben zur Umkehr. Abraham, Isaak und Jakob waren gewissermaßen Missionare im Land. Und die haben gemerkt, was da los ist. Abraham wird hier bezeichnet als von den Hethitern im Land Kanaan, wurde bezeichnet als du bist ein Fürst Gottes unter uns. 1. Mose 23, Vers 6. Die wussten, was diese Leute auf sich hatten. Das war ein Zeugnis für die Kanaaniter, die hatten Gelegenheit von ihrem Spiritismus, von ihrem Götzenkult, von ihrer Magie und so weiter umzukehren, von ihren Kinderopfern umzukehren und Buße zu tun. Aber es sollte eine beschränkte Gnadenfrist sein und dann käme das Gericht. Und nun zeigt uns das zweite Buch Mose, wie Israel eben auszieht, um schließlich das Gericht, das göttliche Gericht über die Kanaaniter zu bringen. Damit sich dann auch die Verheißung an Abraham erfüllen sollte, das Land Kanaan gebe ich deiner Nachkommenschaft. Man muss sich fragen, warum hat Gott das zugelassen, dass die Ägypter Israel so grausam unterdrückten? Und man denkt, ja, es war einfach so. Aber der Schlüssel wird uns gegeben in Hesekiel 20, denn dort wird klar, dass die Israeliten, die Nachkommen von Abraham, ja den einen wahren Gott kannten, dass die selber in Götzendienst verfallen waren, in Ägypten. Hesekiel 20, lese ab Vers 7. Ich bin der Herr, euer Gott. An jenem Tag erhob ich ihnen meine Hand, dass ich sie aus dem Land Ägypten führen würde, in ein Land, welches ich für sie erspäht hatte. das von Milch und Honig fließt. Die Zierde ist es von allen Ländern. Das können die Israelreisenden bestätigen. Und ich sprach zu ihnen, wer werfet ein jeder die Scheusale seiner Augen weg und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale seiner Augen weg und von den Götzen Ägyptens ließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte um meines Namens willen, auf dass er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, in deren Mitte sie waren, vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben hatte, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste. Und so weiter. Hier wird klar, Israel hat Götzendienst getrieben in Ägypten. Die haben also diesen abscheulichen Wahn Ägyptens übernommen. Und Gott hat deshalb Israel unterdrücken lassen, damit sie dadurch zur Einsicht kämen, durch Not zur Einsicht kämen, was sie eigentlich getan haben. Sie haben den einen wahren Gott aufgegeben und haben sich den Naturgöttern zugewandt. Das, was in unserer Kultur heute geschieht, das Abendland hat den einen wahren Gott gekannt und heute sind Massen daran, ihm den Rücken ganz eindeutig zuzuwenden, um sich Naturkräften, der Verehrung der Natur, Retour à la Nature, gemäß dem Aufruf von Rousseau, um sich dem zu widmen. Wir sehen also heute diesen massiven Abfall, genau das, was Israel getan hat in Ägypten. Aber deswegen kam Israel unter das göttliche Gericht und die Sklaverei in Ägypten war also nicht einfach weil die Ägypter so böse waren, sondern weil Israel böse war. Und Gott hat die Bosheit dieses Volkes Ägypten damals benutzt als Zuchtrute für Israel. Aber wir sehen hier schon die Urwurzeln des Antisemitismus. Antisemitismus durchzieht die Jahrtausende der Geschichte. Und hier ist Israel zum ersten Mal ein Volk geworden. Die Großfamilie Abrahams, 1. Mose, wird hier am Anfang von Exodus, 2. Mose, ein Volk. Und von Anfang an finden wir den Antisemitismus. Und es war nicht das letzte Mal, sondern 3500 Jahre Antisemitismus bis heute. Und Antisemitismus ist etwas ganz Irrationales. Aber es ist im tiefsten Ursprung dämonisch, teuflisch. Und geht eigentlich zurück auf die Wurzeln in 1. Mose 3, Vers 15. Dort hat Gott nach dem Sündenfall zur Schlange gesagt, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau. Und von Eva wird ein Nachkomme erscheinen, der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das ist das Brot-Evangelium, das Ur-Evangelium. Satan wusste, einmal wird ein Nachkomme erscheinen, der wird mir den Kopf zertreten. Und die weitere Offenbarung im Buch Genesis, 1. Mose, zeigt dann, dieser Same sollte einmal durch das Volk Israel kommen. Und so hat Satan einen Hass auf Israel entwickelt. Von Anfang an. Weil er wusste, der Same, der Nachkomme wird kommen aus Israel und er wird mir den Kopf zertreten. Das muss ich verhindern. Und wie kann er das? Indem er Israel vernichtet, noch bevor er kommt. Und so hat Satan versucht, durch die ganze Geschichte hindurch Israel zu vernichten. Wir können jetzt aufzählen, was die Assyrer getan haben, was die Babylonier getan haben, die Perser, die Griechen. Vielleicht die Perser noch als ein besonderes Beispiel. Haman im Buch Esther wollte das ganze jüdische Volk von Indien bis Äthiopien ausrotten, damit der Same nicht kommen könnte. Aber Haman wusste das nicht. Das war ein Hass, aber der war irrational, weil er ferngesteuert war. Und so kann man weiterfahren, durch die Jahrhunderte, bis dann der Same doch geboren wurde in Bethlehem, Matthäus 2, und er versuchte der Drache noch einmal zuzuschlagen. und hat alle Kinder in Bethlehem und Umgebung ermorden lassen. Aber er konnte den Samen nicht erwischen. Und wohin ging er? Nach Ägypten. Nach Ägypten konnte er ausweichen. Und schließlich am Kreuz von Golgatha hat dann Herr Jesus der Schlange den Kopf zertreten. Aber Satans Hass ist auf dieses Volk geblieben. Denn schließlich ist aus diesem Volk dieser Same gekommen, der ihm auf Golgatha den Kopf zertreten hat. Und dieser Hass hat nicht mehr aufgehört. Und er hört, er kann nicht aufhören. Die ganzen Judenverfolgung der letzten 2000 Jahre bis zur Vernichtung im Dritten Reich, das ist alles Folge Hass auf Israel, weil aus diesem Volk dieser Erlöser gekommen ist. Und die Linken in unserer Gesellschaft, die lehnen Antisemitismus ab. Aber das ist nur eine Täuschung. Denn sie reden gegen Antisemitismus, aber sie reden nicht gegen Anti-Israelismus. Anti-Israelismus ist nur eine Variante von Antisemitismus. Anti-Judaismus ist nur eine Variante von Antisemitismus. Und alles geht zurück auf die Schlange in Eden. Und das ist der Hintergrund dieser schrecklichen Unterdrückung schon da in 2. Mose am Anfang. Aber Israel muss es erdulden als Zucht von Gott. Weiter, der Lohn für die geleistete Arbeit sollte erst am Ende ausbezahlt werden, damit er in vollem Maß für den goldenen, transportablen Tempel eingesetzt werden konnte. Nicht wahr? Gott hatte ja schon Abraham gesagt, sie werden mit großer Habe ausziehen. Das war schon im Programm drin. Dadurch, dass Israel so lange unter Sklaverei stand, da haben sie keinen Lohn bekommen. Hätten sie einen Lohn vorzu bekommen, dann hätten sie das Geld aufgebraucht. Aber Gott hat quasi ein Bankkonto errichtet. Er wusste, am Schluss wird es dann ausbezahlt werden. Und damit sie das dann fürs Richtige einsetzen. Und so, 2. Mose 3, wollen wir gleich aufschlagen, Vers 21, als Gott Mose im Dornbusch erschienen war, den Auftrag bekommen hat, Israel herauszuführen, da sagte Gott, und ich werde diesem Volk Gnade geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht leer ausziehen. Und es soll jede Frau von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider fordern. Und ihr sollt sie auf eure Söhne und eure Töchter legen und die Ägypter berauben. Das war nicht ein eigentlicher Raub, sondern das war der Lohn. In 2. Mose 12 sehen wir dann, wie sich das erfüllt hatte. In 11 Vers 2 wird schon nochmals darauf hingewiesen. Und dann 12, 35, in der Passanacht. Und die Kinder Israel taten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider. Und der Herr gab dem Volk Gnade in den Augen der Ägypter und sie gaben ihnen das Geforderte und sie beraubten die Ägypter. Wofür braucht ein Volk, das durch die Wüste geht, Gold und Silber? Das erklärt uns das zweite Buch Mose, Kapitel 25 bis 40. Um Gott ein Heiligtum in der Wüste zu bauen, um dem allein wahren Gott zu dienen, anstatt den Götzen in Ägypten. Wenn man das so sieht, dann sieht man das Abgerundete des zweiten Buches Mose. Das Volk soll nach Hause, um nicht mehr den Götzen, sondern dem einen wahren Gott zu dienen. Die 10 Plagen waren ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Ich lese Kapitel 12, Vers 12. Da geht es um die 10. Plage. Und Gott sagte, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Ich, der Herr. Ein Gericht an den Göttern Ägyptens. Nicht an den Götzen Ägyptens. Der Götzendienst in den Religionen hat zwei Gesichter. Einerseits ist es Götzendienst und andererseits Götterdienst. Die Götzen, das sind die stummen Figuren. Da kann man Fußball spielen damit und es geschieht nichts. Es wird immer wieder betont im Alten Testament, diese Götter sind nichts. Sie können weder Gutes noch Böses tun. Es ist einfach Materie. Aber es wird andererseits gezeigt, das haben wir heute Morgen gelesen, in 1. Korinther 10 wird erklärt, dass das, was die Heiden opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Das heißt, wirkliche geistliche Mächte der Bosheit verstecken sich hinter diesen Figuren und das sind die Götter Ägyptens. Diese gefallenen Engel, die Ägypten beherrscht haben, und zwar sehr direkt über den Pharao. Der Pharao wurde immer betrachtet als Inkarnation des Sonnengottes. Ra. Darum hieß er Pharao. Oh. Das war also, der wurde quasi identifiziert mit diesem Engelfürsten. Er war gewissermaßen jeweils besessen von diesem Engelfürsten. Und so war Ägypten beherrscht durch diese Götter. Aber Gott übte Gericht an ihnen, um ihnen zu zeigen, wer der wahre Gott ist. 2. Mose 18, da finden wir einen Ausspruch von dem heidnischen Schwiegervater von Mose, Jethro, der den wahren Gott kannte. Und er sagt dort, 18, Vers 10, und Jethro sprach, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, war er über ihnen. Jethro hat erkannt durch die 10 Plagen, dass der Gott Israels der wahre und einzige Gott ist. Die Götter Ägyptens. Also darum müssen wir uns sehr genau diese Plagen ansehen. Warum genau diese Plagen und nicht anders? Wir haben ja jetzt den historischen Zugang hier vorzubereiten. Wir wollen uns also auf dem Hintergrund der Ägyptologie, der Beschäftigung mit Ägypten als historischem Volk, da wollen wir uns Fragen stellen, was diese Plagen denn zu bedeuten hatten. Dieses Gericht an den Göttern Ägyptens sollte Israel Erkenntnis des einen wahren Gottes geben. 2. Mose 6, Vers 7. Und ich will euch annehmen, mir zum Volk, und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich Yahweh, also der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. 10, Vers 2. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Aber auch die Ägypter sollten Gott erkennen, den einen wahren Gott. 2. Mose 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Yahweh bin, der Herr. So auch in Vers 17. So spricht der Herr, daran sollst du, also der Pharao, erkennen, dass ich Yahweh bin. Und dann auch noch in Kapitel 8, Vers 10. Und wir sehen, der wahre Gott wird Yahweh genannt. Nun ist es wichtig, in der Bibel ist das der Eigenname des wahren Gottes. Der Ausdruck Gott, Elohim, wird in der Bibel ja auch verwendet in Verbindung mit falschen Göttern. Aber Jahwe, das ist der Eigenname des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dieser Name kommt übrigens im Alten Testament etwa 7000 Mal vor. Viel mehr als der Begriff Gott, Elohim, kommt über 2000 Mal vor im Alten Testament. Das hebräische Wort für Gott. Es gibt ja noch Varianten dazu, aber sehen wir deutlich weniger. Und gerade hier im zweiten Buch Mose wird uns in der klassischen Stelle erklärt, was dieser Name eigentlich bedeutet. Yahweh. Auf Hebräisch geschrieben J-H-W-H. 2. Mose 3. Da erscheint ja Gott dem Mose im Dornbusch. Mose fragt, wenn ich dann gehe zu den Israeliten und die sagen, was ist der Name von dir? Was soll ich dann sagen? 2. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott zu Mose. Ich bin, der ich bin. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Ich muss jetzt erklären, Yahweh, habe ich gesagt, J-H-W-H. Man schreibt nur Konsonanten. Die drei Konsonanten H-W-H sind auf Hebräisch die Wurzel für das Verb sein. Das J davor, das ist einfach eine Bildung, die anzeigt, es ist ein Hauptwort. Eine Nominalbildung, sagt man. Also es ist das Wort sein drin. Und darum sagt Gott, ich bin. Habe ich zu euch gesandt. Und Gott erklärt damit eigentlich, was die Bedeutung dieses Namens Yahweh ist. Des Eigennamens des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Echje asher echje. Ich bin, der ich bin. Diesen Satz kann man, weil das hebräische Zeitsystem ganz anders ist als auf Deutsch, kann man auf 9 verschiedene Arten übersetzen. Ich bin, der ich bin. Oder auch, ich bin, der ich war. Oder ich bin, der ich sein werde. Man kann aber auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich bin. Ich werde sein, der ich war. Aber es ginge auch, ich war, der ich war, ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Der langen Rede kurzer Sinn, ich bin der Unveränderliche, der einfach ist, der nie ins Dasein gekommen ist. Ich war bei den Ägyptern, spielt das eine große Rolle, die ganze Entstehung der verschiedenen Götter, wie die entstanden sind. Da haben die große philosophische Spekulationen angestellt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Er ist unwandelbar. Er ändert sich nie. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und damit ist er auch der Treue. Denn dann dürfen wir wissen, was er früher gesagt hat, das gilt dann auch heute noch. Und das sehen wir. Gott hat Abraham Dinge versprochen, die sind dann in Erfüllung gegangen, in 2. Mose. Und diese Dinge sind immer noch gültig. Gerade die Landansprüche, die gelten heute noch. Denn Yahweh hat es gesagt. Und er ist damit auch der Einzige, der über Raum und Zeit steht. Die Bibel zeigt, dass auch die Engelmächte der Raum und Zeit unterworfen sind. Satan ist nicht allgegenwärtig. In Hiob 1 sagt Gott, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Dauernd auf Weltreise. Aber nicht überall gleichzeitig. Darum braucht er auch ein ganzes Heer von Engeln, um seine Aktion über die ganze Erde voll durchorganisiert durchziehen zu können. Er kann auch nicht die Zukunft unfehlbar voraussagen. In Daniel 10 zum Beispiel entschuldigt sich ein Engel, dass er 3 Wochen Verspätung hatte, um zu Daniel zu kommen. Sagt, ich war 21 Tage, stand mir der Fürst Persiens entgegen Und ich konnte erst kommen, seit dann Michael mir geholfen hat und ich den Sieg davon trug. 3 Wochen Verspätung. Gott hat nie Verspätung. Er steht über Raum und Zeit, darum ist er allgegenwärtig und er ist allwissend und darum ist die biblische Prophetie im Gegensatz zu der Prophetie in den Religionen perfekt. Über Jahrtausende hinweg. Und darum ist die Prophetie der Bibel ein so ganz wichtiger Beweis dafür, dass aus diesem Buch Jahwe, der einzig wahre Gott, spricht. Und er sagt auch in Jesaja 42, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Ich schlage das schnell auf, Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Prophetie ist der Beweis dafür, wer Jahwe ist. Ja, jetzt haben wir also mal den historischen Aspekt, den historischen Zugang gesehen. Wir gehen zum prophetischen über. Wie gesagt, die Reihenfolge, das ist, kann man aus didaktischen Gründen drehen, wie man will. Prophetisch. Das 2. Buch Mose beginnt ja damit, Israel unter Fremdherrschaft. Unter Druck. Nun, vor 2000 Jahren, das war vor 3500 Jahren, aber vor 2000 Jahren war das mit Israel auch so. Sie waren unter Fremdherrschaft unter den Römern. 2. Mose 1 entspricht also sehr schön Lukas 2, wo der Kaiser Augustus über Israel regierte. Damals in Ägypten wurde dann der Erlöser geboren. 2. Mose 2, Vers 2. Mose. Aber damals, vor 2000 Jahren, wurde dann Lukas 2, Matthäus 2, der Erlöser geboren. In 2. Mose 2 liest man, wie Mose, der Erlöser, damals aufwuchs. In Lukas 2, 40 und 52 sehen wir, wie der Herr Jesus als Mensch aufwuchs. Als Mose dann groß geworden war, 2. Mose 2, Vers 11, sah er nach dem Wohl seines Volkes. Als der Herr Jesus groß geworden war, Lukas 3 und folgende, 1 und folgende, da begann er in ganz Israel umherzureisen, nach dem Wohl seiner Brüder zu sehen. Damals haben dann allerdings seine Brüder, also die Volksgenossen Moses, seine Herrschaft abgelehnt. 2. Mose 2, Vers 14. Wer hat dich zum Obersten über uns eingesetzt? Haben die gesagt. Und der Herr Jesus im Gleichnis in Lukas 19, Vers 14 zeigt, wie sein Volk ihm eine Gesandtschaft schickte mit der Botschaft, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dann ging Mose weg in die Verbannung nach Midian. 2. Mose 2, Vers 15. Und der Herr Jesus zeigt in Lukas 19, Vers 12, wie er dann weit weg gehen sollte in ein anderes Land. Apostelgeschichte 1, Vers 10, die Himmelfahrt. Der Herr Jesus ging weit weg. In der Zeit der Verwerfung durch sein eigenes Volk heiratete Mose dann eine Frau aus den heidnischen Völkern, Zipporah. 2. Mose 2, Vers 21. Genau in der Zeit, in der Israel als Volk die Herrschaft des Messias abgelehnt hatte, hat der Herr Jesus sich mit einer Frau verheiratet, eine gläubige Frau aus dem Heidentum, die Gemeinde. Epheser 5, 22 bis 31 zeigt, dass die Gemeinde die Frau des Messias ist. Und sie besteht aus hauptsächlich heidnischen, nicht jüdischen Gläubigen. Und natürlich aus all den Tausenden von Juden. Aber das ist ein kleine Minorität in den vergangenen 2000 Jahren. Also die Gemeinde, die Kirche, bestehen aus allen wahren Gläubigen, ist heute die Frau des Messias. Dann nach langer Zeit ging Mose wieder zurück zu seinem Volk, um nach ihrem Wohl zu sehen. Es waren dann wieder 40 Jahre vergangen. Und nach langer Zeit sollte Gott sich Israels wieder annehmen in der Endzeit. Hesekiel 34, 11 bis 12. Dort wird das vorausgesagt, dass Gott dann Israel nach langer Zeit wieder heimholt in ihr Land. Also Zerstreuung in ihr Land zurückführt. So wie dann Mose Israel aus Ägypten ins Land Kanaan führen sollte. Aber Israel musste durch schwere Gerichte hindurchgehen damals, die 10 Plagen über Ägypten. Dabei aber Gottes bewahrende Durchhilfe erleben. 2. Mose 7 bis 12. Und so sagt uns die Offenbarung voraus, Offenbarung 6 bis 19, wie Israel in der Zukunft durch schwere Gerichte hindurchgehen wird, um schließlich dann im eigenen Land wieder zur höchsten Herrlichkeit kommen zu können. Matthäus 24, die Ölbergrede, zeigt das alles auch auf. Am Ende der Plagen kam Gott persönlich nach Ägypten. 2. Mose 12 sagt nämlich ausdrücklich, dass Gott durch Ägypten hindurchgeht. Und er sagt, sehe ich das Blut an den Türen, so werde ich an euch vorübergehen. Gott kam nach Ägypten und so wird der Herr Jesus persönlich zurückkehren auf diese Welt, wenn am Ende dieser Gerichte über die Welt, um dann Israel endgültig zu befreien. Jesaja 10, Vers 22 bis 25 spricht über diese letzten Gerichte der Zukunft und vergleicht das mit der Befreiung aus Ägypten. Jesaja 11, Vers 16, desgleichen. Die letzte Befreiung Israels wird verglichen mit der Befreiung damals aus Ägypten. Und in Jesaja 31, Vers 5 wird die Wiederkunft Christi beschrieben bei Jerusalem. Und da heißt es, ich lese das vor. Jesaja 31, Vers 5. Lese schon 4 am Schluss. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Warte, Herr Jesus kommt nach Sacharja 14 zuerst auf den Ölberg und dann geht er hinüber auf den Nachbarberg, den Tempelberg. Das ist der Berg Zion. Und jetzt Vers 5. Jerusalem in der größten Not der Gerichte, gleich schwebenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und retten, schonen und befreien. Das Wort schonen heißt auf Hebräisch Passach. Ist das gleiche Wort wie in 2. Mose 12, Vers 12. Sehe ich das Blut, so werde ich schonend an euch vorübergehen. Passach. Und darum hieß das Fest dann Pessach. Das Fest des schonenden Vorübergehens. Also wir sehen, prophetisch deckt sich das so wunderbar, was geschehen war, mit dem, was geschehen wird. Weil eben der Herr derselbe ist. Ich bin, der ich war, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde. Und jetzt ist Zeit für Pause.